Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist die aktuelle Nummer 1 der Austria's 100 Best Chefs und die Nummer 17 der The World's 50 Best Restaurants. Er verkörpert die österreichische Fine-Dine-Szene wie kaum ein zweiter im Land. Für seine Auszeichnungen braucht er ja mittlerweile schon fast ein eigenes Haus und mit seinem Beliebtheitswert könnte er der kommende Bundespräsident werden. Es freut mich riesig, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Heinz Reitbauer.
Hallo, servus. Es war eine Anmoderation. Großartig. Ja, gleich vorweg einmal so sagen, du hast wirklich eine unfassbare Moderationsstimme. Ja, also dieses tiefe, gesetzte, also du hast das Potenzial von der Stimme auf jeden Fall in diese Richtung Präsident zu gehen. Also das ist großartig.
Ja, jetzt gebe ich das gleich zurück und sage, Bundespräsident, wäre das was für dich?
Ich muss da ehrlich sagen, ich bin enorm zufrieden. Jetzt steigen wir zwar in die Politik ein, mit dem jetzigen Bundespräsidenten, weil ich finde den derartig verbindend, entschleunigend. Das ist für mich wirklich der Vater der Nation. Ich höre den wahnsinnig gern zu und reden, großer Mann. Das wären Fußstapfen, die sowieso nicht zu mir passen, aber ich wollte einfach loswerden, dass ich total glücklich bin mit diesem Präsidenten im Moment.
Ja, bin ich bei dir sogar. Da nehme ich sogar die letzten beiden mit ins Portfolio.
Ja, ja, absolut, ja, genau.
Du, als wir das letzte Mal uns bei den 100 Best Verleihungen gehört und gesehen haben, warst du mitten auf einer Baustelle am Bogusch. Was ist geplant? Was passiert?
Du, wir planen schon ein bisschen länger, das wird es jetzt auch. Wir haben 1993 angefangen, dieses alte Wirtshaus mit Landwirtschaft gekoppelt zu renovieren und haben dann 1996 eröffnet, als kleines Wirtshaus mit einer angebauten Küche damals. Und das Ziel war immer in der Familie eben genau diese Verbindung zwischen Landwirtschaft und Gastwirtschaft ja lebendig zu machen und auch zu zeigen. Und das hat auch die letzten Jahre ganz gut funktioniert, aber natürlich ist auch ein bisschen unser Gebäude in die Jahre gekommen, und zwar alles, was die Infrastruktur betrifft und wie immer. Also fast 25 Jahre alte Küche hat natürlich dann auch ihre Spuren. Wir haben in den letzten Jahren so ein bisschen rundherum investiert, auf diese Hütten, Vogelhäuser, ein paar kleine Holzhütten ausgebaut, das Ausbau des Stalls, haben sich vor allem meine Eltern bei diesen Dingen sehr, sehr engagiert und das liebevoll gemacht und eingerichtet. Aber natürlich die Infrastruktur ist immer ein bisschen hinten geblieben und das ist jetzt das Thema, dass wir das jetzt ein bisschen angehen. Und wenn man dann schon wo anfängt, dann kommt halt eins zum anderen und dann wird das meistens umfangreicher und größer, das am Anfang so ein bisschen mal am Radar hat. Und jetzt sind wir mittendrin, sage ich mal, in einer richtig, auch für uns, wirklich sagen, umfangreichen Baustelle von vielfältigen.
Ist es für dich auch so ein bisschen Sehnsuchtsort, aus der Stadt Wien zu flüchten, immer ein bisschen aufs Land zu kommen?
Wir haben ja immer diese enorm enge Verbindung gehabt. Also entweder am Wochenende draußen oder so zwischendurch einmal. Wir haben ja diese Öffnungstage Donnerstag, Sonntag. Wir beziehen ja ganz viele Lebensmittel auch von dort, von unserer eigenen Landwirtschaft. Wir haben ja auch einen, wir schlachten ja seit mehr als 20 Jahren bei unserem Hof unsere eigenen Tiere, aber auch die unserer Nachbarn. Und also das heißt, man hat immer diese enge Verbindung gehabt. Und ich selber habe ja 10 Jahre oder 9,5 Jahre draußen gearbeitet, habe auch meine Frau dort kennengelernt und geheiratet. Also uns verbindet natürlich viel mit diesem Ort. Und ich sage einmal so, wir selber sind sehr naturbezogene Menschen. Und obwohl es uns in Wien im Stadtpark, ich schaue jetzt da gerade auf der Schneelandschaft raus, ganz gut geht, muss ich sagen, was die Aussicht und das Grün betrifft, ist halt das Land und der Berg hat halt noch mehr andere Dimension, eine andere Kraft und wir fahren dort gerne hin.
Wie muss man sich das vorstellen, wenn man quasi geboren wird in so einen Gastro-Clan, der landesweit bekommen ist? Darf man sich da seine Zukunftspläne überhaupt aussuchen oder ist da von vorhinein klar, man muss das irgendwann übernehmen?
Also diesen Druck habe ich nie bekommen oder nie verspürt. Vielleicht waren meine Eltern auch so clever, es so einzufädeln, dass man das selber nicht, dass ich manipuliert wurde, durchaus möglich. Es war auch lange, also ich habe immer zwei Wünsche gehabt, entweder in Richtung Architektur zu gehen oder zu kochen. Es waren schon immer meine zwei definierten. Letztendlich ist dann das Naheliegendere geworden. Glaube, ich habe ein paar Jahre gebraucht, um wirklich zu wissen oder für mich selbst zu erkennen, ob es das ist, was ich möchte. Das hat mit mehreren Faktoren zu tun, auch damit, dass ich jetzt nicht so dieser dass mir alles so irgendwie leicht gefühlt habe, so leicht von der Hand gegangen ist, ja, sondern ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss mir das echt erarbeiten, ja, damit ich das irgendwie kann, ja, was man zumindest für sein Handwerk können muss, ja. Und deshalb war es vielleicht auch immer nicht ganz klar. Dann die Lehre bei den Oberhaus war für mich in der ersten Zeit richtig hart. Das habe ich schon ein paar Mal kommuniziert. Also ich habe da jeden Tag wirklich mir auf die Zunge gebissen und mich auch in den Schlaf geweint teilweise. Aber ich habe damals immer nur ein einziges Ziel gehabt. Ich will einfach diese Zeit für mich, diese erste große Hürde im Leben, will ich nicht rundherum gehen. Ja? Ich will sie einfach irgendwie nehmen für mich. Ich will wissen, wie lang geht das für mich. Und ich bin immer, wenn ich jetzt davonlaufe, dann laufe ich in meinem Leben immer vor jeder Entscheidung, vor jeder Situation davon. Und das hat mich natürlich lange begleitet, hat mir aber dann auch viel geholfen. Und mittlerweile habe ich eine ganz enge Freundschaft zu dieser Familie. Und weil sie meinen Weg auch wirklich maßgebend geprägt haben.
Du hast die Lehre dann bei den Obers abgeschlossen. Und bis dann noch ins Ausland, Frankreich, unter anderem Robichon, Alain Chapelle.
Ich habe zuerst eine Hotelfachschule in Deutschland besucht und habe dann erst die Lehre gemacht, ja. Weil ich natürlich den Beruf unbedingt von der Pike auf lernen wollte, ja. Und bin dann ins Ausland, wie man halt dann auch weggeht, wenn man jung ist, habe ich immer diesen großen Vorteil gehabt, auch, dass daheim einen Betrieb gibt. Man hat mich finanziell unterstützt, das war ja vor Zeiten EU, also man kann sich das gar nicht vorstellen, dass man Arbeitsbewilligungen und illegale und teilweise also halb verbotenen Ländern ist, ja. Aber natürlich und auch teilweise mit ganz schlechten Bezahlungen oder mit gar keinen teilweise. Und das ist ja nur möglich gewesen, dass mich meine Eltern unterstützt haben finanziell hier, dass du das überhaupt leisten kannst. Also ich habe das Privileg, überhaupt diese Option zu haben, ja, damals. Und ich habe auch beim Chapelle.
War das schon bewusst?
Ja, in einer gewissen Weise schon. Ich weiß nicht, ob ich heute sehe, bin ich vielleicht dankbar, als ich damals war, würde ich mal sagen. Aber ich wollte unbedingt zu Chapelle arbeiten gehen. Es hat damit zu tun gehabt, dass ich immer schon gerne mit meinen Eltern mitgefahren bin, auf Reisen, mich kulinarisch gebildet habe, dann später immer selber schon gefahren bin, bei den Oberhaus mit all meinen auch noch heutigen Freunden, dem Sous-Chef von mit Peter, der heute noch Sous-Chef ist dort, den Oberkellner, den Rudi Skala, das sind nach wie vor meine besten Freunde. Und wir sind damals schon auf Reisen gegangen, gemeinsam kulinarisch. Und da haben wir halt ein paar Lokale geprägt und ich wollte dann auch natürlich dort arbeiten. Und Chapelle war eines davon, ein sehr ganz prägendes. Und ich habe wirklich 6-mal geschrieben, habe mir diesen Brief in Französisch übersetzen lassen, weil mein Französisch war mehr als mangelhaft und habe das immer so gesagt, ich kann perfekt Französisch und ich will eigentlich nur arbeiten, ist wurscht, wo es mir hinlegen, ich brauche ein Kapett, ich organisiere mir alles selber und wenn es mir was zahlen, freue ich mich und wenn nicht, ist auch gut und ich will einfach nur arbeiten. Ich habe 6-mal keine Antwort bekommen. Wahnsinn. Und beim 7. Mal habe ich mir den Brief schreiben lassen in diese Richtung und ich habe gesagt, ich weiß, ich bin nur ein kleiner Mensch aus Österreich, aber ich habe Ihnen jetzt den 7. Brief geschrieben und ich würde wenigstens mir eine Absage erwarten oder eine Zusage erwarten. Und darauf hat er dann zurückgeschrieben und gesagt, okay, dann kommst du halt. Ja. Also das war, das war dann auch wirklich eine ganz tolle und prägende Zeit und ich habe mich extrem gut mit ihm verstanden. Ja.
Wie ist es dann de facto, wenn man ins Ausland geht, alleine, sei es jetzt mit oder ohne Unterstützung, aber in ein fremdes Land, alleine, man spricht die Sprache kaum. Wie hart ist das am Anfang?
Es war damals relativ easy, muss ich sagen, weil in der Küche ist das einzige Wort, das du können musst, ist Oui, Chef. Also das ist relativ einfach für die ersten Monate. Du bist das 7. von ganz links unten. Also das ist einmal relativ einfach, hier anzufangen. Und dann ist es eben im Leben überall, ja. Je nachdem, wie du dich für das Team engagierst und was du tust und ob du da bist oder nicht, dann wirst du halt irgendwann einmal gesehen und dann stellt da halt noch 5 Monate mal irgendeiner mehr Kaffee hin, ja. Und dann bist du da, glaubst du, bist du der Größte, ja. Also, das ist einfach so, aber ich habe damit auch nie ein Problem gehabt, ja. Ich habe immer versucht, so viel wie möglich für mich mitzunehmen und zu lernen. Ich bin auch immer gut behandelt worden von allen, obwohl die Franzosen natürlich eine gewisse Grundarroganz haben. Aber die habe ich auch erlebt, wirklich sehr intensiv gegenüber anderen. Die haben ja dort im Haus auch Japaner gearbeitet, die wurden teilweise wirklich schlecht behandelt. Das ist mir nie so gegangen, aber du bist ja teilweise auch gar nicht existent gewesen, muss man sagen.
Ja. Kam dann irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt bin ich bereit, selber das Zepter in die Hand zu nehmen in der Küche?
Nein, das war dieser Punkt ist bei uns ein bisschen anders gekommen. Weil ich dann ja 3,5 Jahre später heimgekommen bin, mit anderen Stationen dazwischen. Und das Ziel war dann eigentlich in Wien langsam mit einzusteigen. Ja. Gleichzeitig war dann die Situation, wo es die Möglichkeit gab, als Familie diese Landwirtschaft und dieses Wirtshaus, sprich den Bogusch, zu kaufen. Und dann kam die Phase, wo wir das ja gemeinsam mit der Familie erworben haben und gesagt haben, okay, was machen wir draus? Und es war dann immer ein bisschen das Ziel, dass meine Eltern das als, sagen wir mal, Alterssitz, ist ein bisschen überspitzt formuliert, gesehen haben für sich persönlich. Und wir haben das super gesehen und gesagt, super, ich steige langsam in Wien ein, wir lassen das ausklingen, bauen draußen das Wirtshaus gemeinsam auf. Und wie so Architektur hat mich immer interessiert, das heißt, das Bauen hat uns nicht gestört, mich sowieso nicht. Ich war jetzt Wochenende draußen und mit meinem Vater gemeinsam und meiner Mutter eben versucht, dieses Wirtshaus ein bisschen umzumodeln und zu erweitern. Und habe mich dann eigentlich in Wien gesehen, langsam einzusteigen. Und wir haben ja einen großartigen Küchenchef, den Helmut Österreicher, damals gehabt und ein unglaublich fantastisches Team. Und das war für mich, die teilweise schon über Jahrzehnte bei uns im Haus waren, die mich kannten teilweise. Da bin ich noch mit den Hosenträgern aber dumm gelaufen. Also es war so ein bisschen eine Großfamilie auch. Ja. Und danach hat sich das ein bisschen anders entwickelt, weil es war immer die Vorstellung von unserer Familie, dass ein ganz langjähriger Mitarbeiter von Wien, der immer ein bisschen so, ich sage mal, im Schatten vom Helmut gestanden ist, aber ein unglaublich kreativer, guter Mann war, der Walter Schulz, mir das Gefühl gehabt, er sucht ein bisschen eine neue Aufgabe oder wie immer und das ist doch ein neues Refugium, könnte für ihn sein. Und er hat das auch angenommen und wir haben das ein bisschen mitentwickelt, er hat das sehr, sehr, sehr engagiert. Aber leider, wie es dann so ist, wenn es dann zum Finale hingeht, sprich dann Richtung Aufsperren, dann ist seine Familie, hat das nicht mitgemacht und sagt, wenn du jetzt da rausgehst, du riskierst den Familienverbund. Und da hat er sich nicht getraut. Die Ehe ist dann letztendlich trotzdem gescheitert. Ja, und dann war die Option einfach da. Und also meine Eltern haben gesagt, ja, dann musst du da durch mal die erste Zeit, vielleicht ein maximal ein Jahr. Und ich, na, war nicht ganz mein Ziel und war nicht ganz in meiner Lebensplanung so vorgesehen. Aber ich dachte, na, okay. Ich habe den Ort ja gemacht und das, was wir davor gehabt haben, dachte, okay, dann mache ich das erste Jahr der Küchenchef. Und wir haben mit 2 Leuten in der Küche und 2 Leuten im Service angefangen und ja, dann hat sich das in der Reihe schnell und rasant entwickelt, eigentlich in eine ganz andere Richtung, als wir ursprünglich gedacht haben.
Inwiefern hat sich das anders entwickelt?
Naja, also das hört sich jetzt wirklich komisch an, aber ich habe mit meinem Vater gewettet, weil ich gesagt habe, was brauchst du 2 Leute in der Küche? Dann habe ich gesagt, na, ein bisschen was möchte man schon machen, weil irgendwie nur allein sagt, du hörst so, am Land macht kein Wirtshaus mehr als 5.000 Schilling Umsatz unter der Woche. Ja. Also das ist ja, deine Lohnkosten sind höher. Da habe ich gesagt, also ich sag, wir machen 10.000 ja, am Tag, ja. Schilling, ja, Umsatz, ja. Also das so sind wir an das Ding herangegangen, eigentlich nur mit Herz, Bauch und irgendeine Idee vom Wirtshaus, ja, sag ich mal so. Das hat sich dann ganz anders entwickelt und wir haben im Mai aufgesperrt. Oder Ende Mai, Anfang Juni. Da haben wir am Ende des Jahres weit über 40 Mitarbeiter schon gehabt.
Wahnsinn.
Und das war aber echt eine echt schwierige Zeit für uns alle, weil und für alle Mitarbeiter, die gekommen sind, und die hat man da teilweise total Latter, weil die sind in einen Chaosbetrieb eingestolpert und da habe ich gedacht, na, da bleibe ich nicht lang. Das ist nichts organisiert. Und weil wir sind so schnell gewachsen und wir waren total überrannt auch von den Leuten und haben es alle in den Griff gehabt und die Menschen haben das Wirtshaus irgendwie so beschlagnahmt und wir haben nur reagiert und nicht agiert, ja.
Also so wie du sagst, man hat da eh keine Chance mehr zu steuern, oder? Man kann einfach nur mehr mit dem Feuerlöscher durch den Betrieb rennen und schauen, dass es läuft.
Es war dann ungefähr so, ja. Irgendwie hat das die Leute nicht gestört. Ich habe mir da dauernd gedacht, Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Und das war halt die erste Zeit, die war lustig, prägend, enorm intensiv, muss ich auch sagen, ja.
Ja.
Aber ich habe ja auch einiges gelernt dabei. Und eines, was das war dann zwar erst dann im ersten Jahr Winter, neben dem, dass ich natürlich auch gelernt habe, mit gewissen Größen umzugehen, weil ich kam natürlich aus allen Küchen, in denen ich gearbeitet habe, und das war unser Restaurant in Wien, ja, das war ja eh schon immer relativ groß, aber international waren die Lokale eigentlich, ja, Durchschnittssitzplätze von 40 bis 60, wie das halt international üblich ist, und da draußen haben wir Wirtshaus gehabt, und irgendwie haben wir zwar nur 120 Sitzplätze gehabt, aber wir haben irgendwie 400 Leute am Tag schon gemacht, und das war irgendwie so, also wir haben damit auch ganz anders, genau, so ungefähr. Also wir haben ganz anders damit umgehen müssen, ja. Und aber was interessant war, gab es wirklich viele Leute, die uns wahnsinnig oft besucht haben und regelmäßig besucht haben. Und da haben wir einen Stammgast gehabt, ziemlich von Anfang an eigentlich eine Dame, die uns das Vertrauen gegeben hat, ziemlich von Anfang weg gesagt hat, du, was kocht's mal hier 5, 6 Gänge, was ihr glaubt, und ihm ist ganz egal, ob er kocht. Und die ist jede Woche gekommen, ja. Und immer mit demselben kocht. Und dann habe ich immer bei diesem großen Wirtshaus, und dann hat man sich halt immer irgendwas so überlegt, was machen wir das mal und was anders und wie stellen wir es zusammen, und hat mir natürlich auch immer so ein bisschen versucht, Mühe zu geben für das. Natürlich, wenn der als Koch das so gibt, einem Wirtshaus, und sagt, mach einfach. Und das jede Woche, das ist natürlich, freut einen besonders, ja. Aber immer habe ich das Gefühl gehabt, weil wir natürlich so ein riesiges Geschäft gehabt haben, ich hätte gerne mehr Zeit für sie noch investiert, ja, beim Kochen. Ja. Und dann gab es eine Phase im Winter, da hat es einmal so richtig, so wie heute, richtig Schnee runtergehauen, ja. Mhm. Und dann ist natürlich auf dem Berg dieser Zoo, dann hast du halt an diesem Tag halt ein extrem ruhiges Geschäft. Und es war so für mich so diese ersten Tage in diesem ersten Jahr, die dann extrem ruhig waren für unsere Verhältnisse, nämlich richtig extrem ruhig waren. Aber sie ist trotzdem gekommen, ja. Sie ist trotzdem gekommen, das hat ihn total gefreut. Und dann hat sie gesagt, na bitte, heute machen, das ist eh so schier, und mach vielleicht noch 2 gegen mehr als sonst, und super. Und das erste Mal in all diesen Wochen und Monaten habe ich Zeit gehabt, für sie so zu kochen, wie ein Koch sich das jetzt vorstellt und vornimmt, ja. Und da war dann so richtig stolz. Und das erste Mal, ich bin überhaupt niemand, der rausgeht, aber es war ja fast menschenleeres Lokal und wie immer. Und ich habe das so mit einer Liebe und Hingabe und Freude gekocht und bin dann voller Stolz hinausgegangen zu ihr, ja. Und dann, heute würde ich sagen, so gut war es noch nie. Das war so meine, in meiner Vorstellung, ja. Und was ich gehört habe, war ganz was anderes, ja. Und das hat mich wirklich lange, lange Zeit zum Überlegen, also das hat mich lange Zeit zum Nachdenken angeregt, und ich habe etwas gelernt dabei auch. Weil sie hat gesagt, danke, war gut, aber wenn ich gewusst hätte, ja, dass heute so wenig los war, war ich nicht gekommen.
Aha.
Und das hat mir als Koch natürlich jetzt schockiert, ja.
Ja.
Aber hat mir natürlich aus von der unternehmerischen Sicht mir auch etwas gesagt, ja. Mhm. Und das hat ja mich auch dann wirklich sehr langfristig auch wirklich beeinflusst. Also wir müssen immer was tun, ja, dass wir nicht nur, ich weiß nicht, den Foodie begeistern, ja, der jetzt irgendwo hinfährt, ja, sondern wir müssen Menschen begeistern, dass sie sich auf einen Ort wohlfühlen, dass sie etwas finden, was sie woanders nicht finden. Und dass es einfach auch in jedem Unternehmen, aber vor allem in gastronomischen Unternehmen, ganz unterschiedliche Schwerpunkte gibt, für die Menschen wichtig ist. Für einen ist nur das Essen wichtig, für den nächsten nur das Trinken, der dritte sagt, ich weiß nicht, die Bedienung, der vierte die Ambiente, und der fünfte sagt, man, die Tischwäsche ist schon schön. Und all diese Faktoren bilden dann eine Einheit irgendwann einmal. Und damit sprichst du auch natürlich auch dann eine Klientel an, die dann nicht nur so ganz klein strukturiert ist. Ja. Und das war für unsere Größe als Wirtshaus dann wichtig, dass wir an all diesen Schrauben dann gedreht haben. Weil wir wollten ein lebendiges Wirtshaus sein, das war uns wichtig, und wir wollten dieses Wirtshaus nie verlieren, ja. Das heißt, jeder irgendwie finde da was. Ja, und ja, das war dann die Geschichte aus diesem verschneiten Wintertag, sag ich mal.
Ist das in der Spitzengastronomie, kommt man irgendwann einmal an den Punkt, wo man klassisch, sag ich mal, am Gast vorbei kocht? Wo es vielleicht zu komplex wird?
Ich weiß nicht, das werden wahrscheinlich Gäste viel stärker beurteilen können als wir. Der Unterschied zwischen einem Wirtshaus und einem Spitzenrestaurant ist das, dort muss man teilweise auch etwas machen, was jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, mehrheitsfähig ist. Ja? ich glaube, das ist wichtig, um ein klares Strukturenprofil zu bekommen. Das heißt nicht, dass man alles immer nur gegen den Strom machen sollte, ja. Aber ich glaube, man muss sich schon irgendwie über eine eigene Stilistik irgendwie ein Profil erarbeiten. Das ist schon wichtig. Um nämlich eines letztendlich zu erreichen für das Unternehmen, für sich selbst, vielleicht als Koch oder wie immer, dass man schwerer vergleichbar wird, ja, als Unternehmen, also in allerlei Hinsicht. Das hört sich irgendwie komplex an und schwierig an, ist es aber dann auch irgendwie nimmer. Und ich habe das natürlich auch gelernt aus dem Grund, weil ich viel gereist bin und mir unglaublich viel angeschaut habe. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, so mit 30, ich kenne alles, es gibt keinen, der nur annähernd so viel gesehen hat wie ich. Und ich weiß alles von der Branche und wie immer. Aber habe auch bemerkt, dass ich irgendwie mich total schlecht beeinflussen habe lassen. Ja? Also ich bin irgendwo hingefahren in die Richtung und dann war das, was ich dort erlebt habe, war für mich so in meinem Fokus und habe dann versucht, da irgendwie, weiß ich nicht, für mich umzusetzen, teilweise zu kopieren, wie immer. Aber habe dann über die Jahre gemerkt, dass das eigentlich zu gar nichts führt, also dass man zwar viele Dinge kennenlernt, aber eigentlich gar nicht weiß, was man selber will, ja, was zu einem passt vielleicht und wie immer. Und ich habe das dann, dieses Reisen, total abrupt abgebrochen und ziemlich gehe heute auch nur mehr essen, nicht um irgendwas zu sehen, mir etwas, sondern einfach nur um eine Emotion zu erleben, ja. Und das ist ja ganz was anderes, als etwas zu sehen und etwas in einer Richtung dann versuchen, für sich selbst weiterzuentwickeln. Das geht vielleicht aus dem Unterbewusstsein immer natürlich noch, aber das macht einen riesen Unterschied in dem, wie man dann daheim an Dinge herangeht, finde ich. Und für mich war das aber wichtig, dieser Prozess. Ich habe das nur extrem lang gebraucht dafür, um das für mich selbst zu finden.
Wir haben ja das Glück, da mit vielen Spitzenköchen zu sprechen, und für mich ist es wirklich immer das Faszinierendste eigentlich, wenn man diesen Schritt schafft, so wie du sagst, nicht mehr vergleichbar zu werden, die eigene Handschrift zu kreieren. Beeindruckend, schwer beeindruckend. Und anscheinend gibt es...
Ich weiß nicht, ich glaube, es ist irgendwie ein Filterungsprozess über all die Jahre, wo man sich selbst damit auseinandersetzt, mit dem, was man tut und das, was ein Team tut. Ich mache das ja nicht allein, wir sind ein Unternehmen, da arbeiten ja ganz viele, arbeiten in dieselbe Richtung, ja, und das macht ja unser Haus auch, oder die Zusammenarbeit in unserem Haus auch aus, ja, dass wir das gemeinsam entwickeln. Natürlich versuche ich da diese große Linie zu zeigen und in diese Richtung zu weisen, ja, weil ich vielleicht auch der Älteste bin in dem Team, ja. Aber, und weil ich das glaube, dass das richtig ist für uns, ja. Aber ich selber habe diesen Prozess lang gebraucht, dass ich gesehen habe, dass das Nacheifern, wenn man so will, für einen selber, es führt selber nicht zu einer Zufriedenheit. Das ist eigentlich vielleicht das Entscheidendste dabei.
Wie war das damals, als du dann von Bogusch 2005 in Steyrreich gekommen bist, die Nachfolge vom Helmut Österreich angetreten bist, war das dann schon ein Ziel, da die eigene Handschrift zu machen, oder war zuerst machen wir mal so weiter, hat gut funktioniert?
Das waren mehrere Faktoren. Ich kam aus der Steiermark mit einer unglaublich damals und auch heute noch sehr regional geprägten Küche, die eigentlich, also wir haben, wenn man es jetzt umlegt, 1997, 98er Karten gehabt, über viele Jahre dann, die sich mit über drei gleich große Schwerpunkte auseinandergesetzt hat, vom steirischen Stall, vom steirischen Fluss und vom steirischen Garten, das heißt. Die drei Faktoren, weil es ist mehr als 20 Grad, waren gleich groß strukturiert. Das heißt, wir haben gleich viel Gemüsegerichte gehabt wie Fisch- und Fleischgerichte. Mhm. Ich kannte nur das. Ich habe mich nur auseinandergesetzt mit den Produkten, die es bei uns gab da draußen. Ja, weil wir wollten einen Witz aus der Gegend machen. Das heißt, ich kam nach Wien und das Ziel war nicht, den Helmut Österreicher irgendwie zu beerben, sondern einfach über ihm zu helfen, einen Teil der Küche mit zu handeln. Ja. Weil der Helmut hat, oder wir haben damals in Wien die Arbeitsstruktur gehabt, dass wir entweder Mittag oder Abend gearbeitet haben. Das heißt, wir haben einen Schichtbetrieb gehabt. Und das heißt, der Helmut hat eine Woche Frühdienst gehabt und eine Woche Abenddienst. Ja. Und ich habe das ideal für mich persönlich befunden, weil es das Ziel war, ja, mit meiner Frau gemeinsam die Unternehmungsleitung da in Wien jetzt weiter zu führen. Meine Eltern zielen aufs Land raus. Wir müssen uns natürlich um das ganze Unternehmen kümmern, um die Gäste ein bisschen, und der eine Teil, wo der Helmut nicht in der Küche ist, bin ich in der Küche. Das war eigentlich so die Ausgemachte, und wir haben uns immer extrem gut verstanden. Also wir hätten eine gemeinsame Linie entwickelt. Unsere Zeit bis zum Aufbauen war fokussiert auf das, dass wir dieses Unternehmen halt aufsperren. Das war eh schwierig genug, weil wir haben wahnsinnig viel Geld damals investiert und mit Probleme gehabt natürlich auch mit der Übersiedlung, mit der Zeit, mit dem Faktor, mit der Finanzierung. Das sind ja alles Faktoren, die ja quasi einfach waren. Und haben mich, was küchentechnisch betrifft, relativ zurückgehalten. Und dann ist das Ding halt losgegangen. Aber irgendwie ist es dann auch so extrem schnell und laut gewesen und zu viel für uns alle. Das haben wir auch ein bisschen schlecht wahrscheinlich intern gemanagt. Wir haben unsere Mitarbeiter überfordert mit dem Aufsperren des Unternehmens. Und wir wollten irgendwie wahrscheinlich auch zu viel auf einmal irgendwo verändern, ja, in allen möglichen Bereichen. Und es hat dann dazu geführt, dass einige unserer wirklich wichtigsten Mitarbeiter nicht mehr daran geglaubt haben, dass das Unternehmen jetzt, dass das Unternehmen in eine richtige Zukunft sich entwickelt. Ja, die haben teilweise über 20 Jahre dafür gearbeitet, dass sie eines der besten Häuser in Österreich sind, dass sie genau das weiter erleben können, dass sie es vielleicht sogar noch einen Schritt höher, also weitermachen können. Und irgendwie haben wir das nicht zusammengebracht, das Unternehmer ihnen das Gefühl zu übermitteln, dass das in die richtige Richtung geht. Und dann hat sich das einfach ja langsam aufgelöst. Und wenn er dann mal so ein Bollwerk anfängt ein bisschen zu wackeln, ja, dann geht das ja dann schnell, ja, weil da fällt dort eine Säule und dort eine Säule und dort eine Säule, und so schnell kannst du auch das gar nicht irgendwie, ja, auffangen, unterstützen. Das war wirklich eine kritische Phase für uns. Und dann gab es ja gar keine andere Option, ja, dass ich die Leitung übernehme, und ich habe mir damals gesagt, ich muss irgendwie einen Richtungswechsel machen. Ich kann nicht nur jetzt das machen, was wir jetzt bei SKM Steyrdek gemacht haben, und in irgendeiner Weise weitermachen. Also die muss eine Strukturänderung machen, weil ich habe mal, und ich habe auch mit der internationalen Küche eigentlich, außer in meiner Lehrzeit und Wanderjahren, nicht die letzten 10 Jahre fast nichts mehr zu tun gehabt. Ich war ein regionaler Witzerskoch und bin ein regionaler heute noch. Und das war meine Welt, ja. Und mit den Produkten habe ich mich einigermaßen ausgekannt und immer doch, dort fühle ich mich wohl. Das ist auch, dort ist auch das, was ich lebe und was ich verstehe, weil da habe ich schon mit Helmut immer ein bisschen Diskussionen gehabt. So, wir haben ja Landwirtschaft draußen aufgebaut und mit einer Lammzucht. Und die war für mich wirklich großartig, aber das muss man auch fairerweise sagen. Es waren halt vielleicht nur 8 Stickel von 10 geschlachteten Lämmern großartig. Und zwar haben halt eine schlechte Fettabdeckung gehabt, ein Mangel auf die Marmorierung, vielleicht waren es Ammonation, Zoe, etwas immer. Ja, die Rasse teilweise noch nicht ganz gestimmt und so weiter. Und der Helmut hat immer gesagt, du bist super, Heinz, aber was der da in Wien, ich muss auf Nummer sicher gehen, da muss jedes Produkt perfekt sein. Ja. Und das habe ich verstanden und das ist mir vollkommen bewusst geworden. Und er hat gesagt, okay, ich nehme halt australisches, neuseeländisches, irisches Lamm, wo ich weiß, da ist die Qualität gleichbleibend, da ist jedes Produkt so, wie das unser Haus, diesem Haus auch würdig ist. Und ich habe das verstanden, aber auf der anderen Seite noch immer gesagt, aber wenn wir nicht helfen, unserem Land und unserer Landwirtschaft, ja, helfen und uns selber in dem Fall da bei dem Produkt, und das war ja bei vielen anderen ähnlicher, weiterzukommen, wenn wir Köche das Feedback nicht geben, ihr müsst das machen, und wenn wir nicht lernen, damit zu arbeiten, auch mit diesen Dingen, dann werden wir das Land kulinarisch von der Produktionsebene nicht helfen können, das zu verbessern. Und das war ein ganz wichtiger Ansatz für mich. Und das heißt, wir haben dann in Wien ganz schnell eigentlich alles von der Karte genommen, was nicht, wo wir keinen direkten Zugang hatten zum Produkt. Ja? Mhm. Und das hat sich natürlich am stärksten natürlich im Fleisch und im Fischsektor abgespielt. Weil da war natürlich, wir waren eine Meeresfisch geprägte Karte und das haben wir mehr oder minder von einem Tag auf den anderen über Bord geschmissen. Und dann gab es auch wirklich die Fragen meiner Mitarbeiter, die das teilweise auch nicht ganz so gesehen haben wie ich damals. Und ich sag, Chef, bist du sicher, dass jetzt die Forellen gegenüber den Steinbutt, ist das gescheit? wir sind in Wien. Und also da gab es natürlich wirklich kritische Stimmen und auch von unserem Team. Und ich habe mich für diese Richtung entschieden gehabt. Und ich war mir ganz felsenfest sicher, dass wenn wir irgendwie ein Profil bekommen wollen, wir diesen Weg gehen müssen. Und der schwierigste Weg war nicht, unsere Gäste zu überzeugen. Die haben entweder nichts gesagt oder sie haben es mitgemacht. Ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht sagen. Ja, der schwierigste Weg war, mein eigenes Team davon zu überzeugen, dass mit diesen Produkten wir nur irgendwann einmal eigenständige Küche machen können. Und das hat ja ein Jahr gedauert.
Da hilft natürlich der Erfolg, der das Konzept mit sich gebracht hat, auch, oder? Die Mitarbeiter zu motivieren.
Das hat nicht geholfen, weil wir haben mit der Übernahme im ersten Jahr von Grumiaux von 19 auf 17 Punkte wurden wir abgewertet. Mhm. Wir wurden in allen Zeitungen und Medien wurden wir kritisiert, immer wieder. Es gab eigentlich, also ich habe zu Hause nur einen einzigen Artikel hängen, der bei mir in der Wohnung hängt. Und das ist der erste positive Artikel, den wir bekommen haben. Und das war noch 2,5 Jahre später, nachdem wir aufgehört haben. Ja. Und davor gab es nicht immer nur brutale Verrisse, aber es gab alles andere als Lobeshymnen über unser Haus und über die Stilistik, die wir eingeschlagen haben. Es gab natürlich ganz kritische Stimmen und Helmut weg und Großteil seines Teams weg und wie lange geht es noch gut und. Und nicht immer hat was geschrieben. Man hat viel gesagt. Vieles haben wir auch gar nicht gehört oder viele Jahre später. Und meine Frau und ich haben auch gar nicht, wir haben so viel gearbeitet und so viel, wir haben einfach gesagt, Kopf runter durch, ja. Wir haben ja gar keine Option gehabt. Wir haben ja wirklich viel Geld aufgenommen gehabt. Wir haben gesagt, wir müssen das Ding einfach für uns in diese Richtung bringen, wo wir glauben, es ist, wo wir uns wohlfühlen, ja. Und es war dann noch ein Jahr beim eigenen Team, hat das dann gut funktioniert, also das war nicht unser Thema. Und wir haben uns dann, muss ich sagen, wir haben uns nicht 2,5 Jahre schlecht gefühlt, ja. Und dass wir das, was wir tun, ist jetzt irgendwie so, wir sind nicht so gut, ja. Also wir haben uns dann schon, die erste Phase war schwierig, dieses erste Jahr. Aber danach haben wir schon das Gefühl gehabt, wir sind auf einem sehr guten Weg alle. Und wir haben dann eher gesehen, warum erkennen die das noch nicht? So jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, ja. Und das war dann also nicht nur 2,5 Jahre Trauerstimmung, ja, im Haus. Also, das muss man schon sagen. Und wir haben Gott sei Dank Geschäft gehabt und Arbeit immer gehabt. Also viel Zeit zum Nachdenken haben wir auch nicht gehabt.
Was war dann so ein bisschen der Wendepunkt?
Ja, dann diese ersten positiven Berichte wieder in den Zeitungen, ja, wo man dann geschrieben hat, da tut sich jetzt was, wie gesagt. Und das ist für mich immer der erste, das ist immer das Schwierige im Leben oder das Besondere im Leben ist ja nicht das, dass wenn jeder sagt, das ist gut, dass man auch sagt, das ist gut, ja. Und wenn jeder sagt, das ist schlecht, auch jeder sagt, das ist schlecht, sondern wenn man etwas sagt, was die anderen nicht sagen, ja. Und der Erste, der das geschrieben hat, war der Manfred Klimek, ja. 2007. Ja, und sonst hat das niemand davor geschrieben. Also dann natürlich kam der Nächste und der Nächste und der Nächste und dann hat man dann wieder ein bisschen ein Image aufbauen können, ja. Aber davor haben halt alle gesagt, entweder haben sie stillgeschwiegen oder halt mit, ja, das war halt so. Ist auch durchaus berechtigt gewesen.
Hättest du dir erwartet, dass du nicht nur national, sondern auch international damit wirklich, ich glaube, der Spitzenplatz war Nummer 9 der 50 Best Restaurants. Das kann man schon, das ist schon eine Nummer.
Ja, aber das habe ich immer kommuniziert. Also, ich muss ehrlich sagen, ich meine, das ist eine enorm viel glückliche Fügung, wenn es könnten wahrscheinlich in Österreich nur 10 Lokale genauso dort diesen Platz oder diese Plätze einnehmen, wie wir das Glück hatten, es zu tun. Da sind ganz viele Situationen zusammengekommen, dass das so ist. Und erstmal sind wir eine kulinarische Nation, ja. Wir werden gesehen, ja. Das Haus war auch damals in den ersten Jahren neu. Wir haben ein bisschen einen neuen Weg beschritten, der damals noch nicht so normal war. Wir sind ein großes Haus und wir sind in einer Stadt und das sind einmal ganz gravierende Vorteile, um überhaupt in diese Liste, um mehr Stimmen zu bekommen, ja. Weil wenn du natürlich irgendwo, sage ich mal, nicht in einem Ballungszentrum bist, nicht vielleicht so ganz groß bist, dann hast du alle diese prozentuellen Chancen sind schon geringer, ja. Und deshalb darf man das wirklich bei Gott nicht überbewerten. Es freut uns natürlich klar, dass man das sieht. Das Schönste dabei ist eigentlich diesen internationalen Kontakt, den man dann über diese Jahre bekommt mit diesen Menschen. Das ist das Großartige. Und geschäftlich natürlich ist das alles anders ein Nachteil, das muss man ganz klar sagen. Aber wir selber haben uns nie so gefühlt. Und wie vieles im Leben darf man es nicht über und nicht unterbewerten. Aber es sind viele glückliche Zufälle, dass es so gekommen ist.
Jetzt zum Beispiel, ich kann mich noch genau erinnern, als der Daniel Humm damals die neue Nummer 1 der 50 Best Restaurants wurde, hat er erzählt, dass er aus Angst drei Menüs parallel gefahren ist. Eins für die internationalen Gäste, die 50 Best Foodies, eins für seine Stammgäste und eins so ein bisschen für die Peripherie rund um New York. Hast du dir da auch so einen enormen Druck aufgelastet mit den Erfolgen, die dann reinkamen?
Nein, wir haben es überhaupt nie da irgendwie verändert oder das Gefühl eines Drucks gespürt. Das muss ich wirklich sagen. Also das, so blöd das klingt, und das wir haben das entweder immer oder nie. Ja. Ich weiß nicht, wie man das... Nein, man steht in der Früh auf und versucht an dem Tag was Gutes zu tun, ja, für sich selbst. Und am Abend im Spiegel zu schauen und sagen, okay, das war... Die Leistung war so, wie ich mir das von mir erwarte. Ja. Das ist der einzige Druck, den ich mir wirklich mache. Und der Rest ist, das hat aber vielleicht auch damit zu tun, ist, ich kenne nichts anderes. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo das immer Thema war. Ja. Also es war immer, du wirst immer bewertet, du wirst immer gesehen von außen, du wirst immer beurteilt. Es gibt 7 Millionen Hobbykirchen in dem Land und wie immer. Also das muss man dann irgendwann einmal, so wie Fußballtrainer und heute Virusexperten, ja. Also man muss das dann irgendwann einmal relativieren und sagen, jedem kann das sowieso nicht recht machen. Das Wichtigste dabei ist einfach, dass man sich selber irgendwie, also für mich persönlich war wichtig, dass ich selber meine persönliche Zufriedenheit und Linie finde, hinter der ich stehen kann, ja. Und dann muss man sagen, das Leben ist ein Auf und ein Nieder, ja. Und das ist so. Und mir ist das immer bewusst gewesen, wir haben nie unser Stammgast vernachlässigt, niemals, in keiner einzigen Sekunde unseres unternehmerischen Daseins. Haben wir irgendwas nicht getan, wo wir gesagt haben, da machen wir an, unsere Gäste, ob er halb Stammgast, Stammgast oder nicht Stammgast ist, kommen wir ihm nicht entgegen. Und wir haben uns, ich sage mal jetzt, man könnte sagen, wir haben uns das Leben teilweise wirklich nicht leicht gemacht, ja, weil wir haben eine sehr gute Buchungslage gehabt, auch wahnsinnig viele internationale Anfragen, aber wir haben immer 2/3 unseres Lokals für den nationalen Gast reserviert, ja. Und wir haben immer geschaut, dass wir permanent, wir produzieren 80 bis 100 neue Gerichte, außer die Klanggeschichten im Jahr, um eine wechselnde Karte zusammenzubringen. Und das brauchen wir nicht zu tun für den internationalen Gast, der einmal irgendwann kommt nach Wien, sondern das müssen wir einzig allein für unsere Stammgäste tun. Und das hat man jetzt in diesem Jahr natürlich dann sehr intensiv gespürt, dass wir, obwohl ich wirklich erwartet hätte, dass wir einen enormen Geschäftsrückgang haben, weil natürlich 1/3 internationaler Gäste fehlen, ja, weil natürlich von den 2/3 nationalen Gästen ja auch Deutsche dabei sind oder weiß nicht, Salzburger, Vorarlberger oder auch Unternehmer, die sagen, wirtschaftlich schwierige Zeiten, vielleicht ist es schwierig, in Steyrberg einmal im Monat zu gehen, ja, oder wie immer. Also das heißt, wir haben einfach mit einem 40%igen Umsatzrückgang sowieso gerechnet aufzusperren. Faktum war, er war nicht da, ja. Und da wir nur mit nationalen Gästen voll waren. Und wir sind nicht am Land gewesen, ja. Und das hat gezeigt, dass wir diese Gäste nie verloren gehabt haben, ja. Oder nie vernachlässigt haben, ja, in all den Jahren, ja. Und das wäre mit anderen Dingen leichter oder möglich gewesen, leicht, ja, weil es geschäftlich wäre es nicht notwendig gewesen, immer so eine breit aufgestellte Karte zu machen, immer so stark zu wechseln und wie immer. Aber wir wollten das, und nicht nur, weil wir es wollten für unsere Stammgäste, sondern weil wir es auch für uns und unsere Mitarbeiter wollen, dass wir ein extrem lebendiger Betrieb sind.
Ja, es ist, man muss es wirklich sagen, dass das unterscheidet vielleicht das Steirereck von vielen in der ähnlich bewerteten Riege, diese Loyalität zum Stammgast, weil die meisten dann auch wirklich auf dieses internationale Klientel umschwenken und viele sagen ja auch, so wie der Tim Rauer sagt, ich kann den Kaisergranat nicht von der Karte nehmen, weil wenn der Gast aus Spanien zu mir zum Abendessen herfliegt, dann will er den haben und nichts anderes und da kann ihn auch nicht damit versöhnen.
Ja, ich glaube, dass Österreich da sowieso anders aufgestellt ist. Das betrifft ja nicht nur unser Haus. Ich glaube, Österreich hat da überhaupt eine ganz andere regionale Gastfreundschaft. Und das betrifft ja nicht nur uns, das Steirereich, sondern aber international unterscheiden wir uns, also die österreichische Gastronomie, finde ich da schon sehr von vielen anderen internationalen Betrieben, die so arbeiten. Ja, ich finde, wir arbeiten schon wesentlich regionaler.
Ja, na, absolut. Und ich glaube, es ist auch Leuten wie dir zu verdanken, wie du es vorhin erwähnt hast, dieses Mitentwickeln der Produzenten, weil es war ja auch keine Selbstverständlichkeit, wenn man jetzt 20 Jahre zurückschaut, dass wir die Qualität in Österreich mittlerweile haben, die wir haben, war ein langer und steiniger Weg, oder?
Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, erstmal hat es damit zu tun, dass wir einen landwirtschaftlichen Hintergrund haben. Das heißt, alle aus meiner Familie kommen von dort. Das heißt, ich habe immer diesen Respekt natürlich in mir getragen. Und ich bin auch wirklich leidenschaftlicher Bauer, das muss ich ganz klar sagen. Ja. ich hab's nicht, trage es nicht nur im Namen. Na, aber ich bin wirklich der Meinung, dass man eine Landesküche nur entwickeln kann, wenn man auch landwirtschaftliche, regionale Produkte hat. Also das ist der große Unterschied, den vielleicht internationale Kollegen oft einmal, den wir in Österreich, glaube ich, alle anders sehen. Ja. Wenn du eine große regionale Küche entwickeln willst, ja, dann brauchst du die Produkte im eigenen Land. Ja. Und zwar, wenn du eine österreichweite Küche international bekannt machen willst, ja, und nicht nur irgendeine Destination oder irgendein Haus oder irgendwas, dann brauchst du die Produkte im Land, ja. Sonst wirst du immer kurzfristig vielleicht Erfolg haben, oder aber das wird eher Trend bleiben. Und ich finde, Gastronomie hat da auch eine gewisse Grundverantwortung, was das betrifft.
Absolut. Wir wollten ja bewusst ein bisschen das Thema Corona außen vor lassen, weil es einfach ein leidiges Thema ist, zu diskutieren. Eins würde ich dich abschließend gern aber fragen. Denkst du, dass dieses Jahr, wie lange es jetzt uns auch noch begleiten wird, die Gastronomie nachhaltig verändern wird? Oder vielleicht schon getan hat?
Beides. Die Frage ist nur, wie stark, in welchen prozentuellen Ausmaß, bei wie viel Betrieben, ja. Ich glaube auch, was wir alle auch gelehrt, was die Lehren auch der letzten Jahre sind, nicht nur dieses Jahres, ist, dass man unglaublich schnell wieder in diesen Trott verfällt, ja. In vorgefertigten Muster, die man kennt, ja, bis man aus diesen raus ist, braucht es viel Zeit. Ich meine, das ist jetzt mittlerweile dann fast ein Jahr. Das wird sicher viele Menschen nochmal zum Umdenken gebracht haben. Aber ob der Prozentsatz zweistellig ist, wäre ich eher skeptisch.
Ja. Wie ich immer, es kommen, sind und bleiben spannende Zeiten. Lieber Heinz, ich danke dir vielmals für das schöne, ehrliche und emotionale Gespräch.
Sehr gerne. Ich danke dir für die Möglichkeit. Und wie gesagt, deine Stimme ist wirklich beeindruckend. Nur zum Schluss noch einmal.
Das ist wirklich toll. Das freut mich. Dann wünsche ich auch mit dieser Stimme unseren Zuhörern noch einen schönen Tag. Bis bald. Alles Liebe.
Danke, servus.